Mario Entjelmeier war ein Jetsetter der Gourmet-Küche. Gelernt hatte die Kochkunst in einem Gourmet-Restaurant in der Schweiz. Er arbeitete für den berühmten Feinkostunternehmer Käfer in München. Danach Stationen bei der Formel 1 Cornelia Porletto in Hamburg oder als Food Manager für die Lufthansa in New York. Aber irgendwann hat ihn das Leben auf der kulinarischen Überholspur nicht mehr zufriedengestellt. Seit einigen Jahren kocht und lebt Mario Entjelmeier nun am Bodensee. Ganz bodenständig. Und übermorgen, am 5. August, erscheint sein Buch Sehnsucht Heimat. Wie es zu diesem Wendepunkt in seinem Leben kam, darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen bei SWR Kultur, Mario Entjelmeier.
Ja, hallo Herr Umbrüster, freue mich sehr, dabei zu sein.
Warum waren Sie denn mit dem kulinarischen Jet-Set-Leben nicht mehr so glücklich?
Ja, wie soll ich sagen, mich hat der Überfluss eingeholt. Und das war auch schlussendlich dann meine Einstellung, vom Überfluss zum Ursprung zu wechseln. Man nennt das ja heutzutage den klassischen Burnout, den ich erlebt habe, der sich so schleichend fortbewegt hat mit dem Bewusstsein, irgendwas stimmt für mich nicht mehr auf meinem Weg, ich verliere die Freude an meiner Aufgabe und ja, die Erkenntnisse kamen im Blickwinkel der Gesellschaft. Ich hatte natürlich einen großen Einblick dadurch, dass ich vielseitig unterwegs war, mal kurz von einem Meeting nach Frankfurt geflogen, nach New York geflogen, um kulinarischen Einblick zu bekommen, wie es dort läuft. Und ja, der Wendepunkt kam schleichend.
War das mehr der Stress oder ging es da um prinzipielle Dinge?
Beides, würde ich sagen. Also prinzipielle Dinge ging es auch darum, dass ich für mich entschieden habe, ich glaube, ich möchte was anderes im Leben für mich persönlich. Ich habe einfach für mich erkannt, kulinarisch halt auch von dem Einblick her, ich habe ja sehr vielseitige Erfahrungen sammeln dürfen, dass ich irgendwie den Zenit für mich erreicht habe und dass ich irgendwas anderes brauche, irgendeine Sehnsucht, was sich dann schlussendlich auch auf meinem Buch wieder auslegt, in mir gespürt habe, der ich nachgehen musste.
Können Sie diese Sehnsucht mal beschreiben? Was war das für ein Wunsch?
Sehnsucht nach Zeit, wieder Zeit haben im Leben. Das ist, glaube ich, so eins der Knackpunkte, was Zeit eigentlich bedeutet, für sich mal wieder zu reflektieren. Was möchte man eigentlich, wo möchte man hin? Wo fühlt man sich zu Hause? Ich meine, ich habe kulinarisch exzessiv gelebt im Sinne von, es ist ein sehr großer Teil meines Lebens, die Arbeit immer gewesen. Und für mich stand da irgendwie auch was an, das Ganze irgendwie in einen gewissen Einklang zu bringen, ja, für die Zukunft.
Ich meine, Sie haben ja in tollen Locations gearbeitet, also Gourmet, Restaurant Schweiz, Feinkost Käfer, Sterne-Restaurants, wo man doch eigentlich mit besten Produkten arbeiten kann. Was war so der Punkt für Sie, wo Sie gesagt haben, das möchte ich nicht mehr?
Also ich bin, das beschreibe ich auch in meinem Buch, ich bin sehr dankbar für jeden Weg, auch für den letzteren Weg, sage ich jetzt mal. Also es ist ja immer nur eine persönliche Veränderung bei einem selber, die es auslöst. Und man ist ja auch immer selbstverantwortlich für seinen eigenen Weg. Von daher muss ich sagen, war es eher so die Sehnsucht nach der Einfachheit im Produkt auch, ne, im Lebensmittel. Ich sage ja heute nicht mehr so gerne Produkt, weil für mich ist eigentlich Lebensmittel der Lebensmittelpunkt. Und das ist es für mich ein Stück weit geworden. Ne. Es ist nicht mehr nur eine Arbeit und ich habe, sage ich mal, Qualität früher anders bewertet. In dem Sinne, ich bin ja auch weitgehend ökologisch eingestellt, was meine Ausrichtung fürs Produkt, fürs Lebensmittel angeht, was ich heute für mich suche und das halt auch sehr lokal versuche zu verstehen. Also mich hat einfach der kurze Weg, nicht mehr die Weite so interessiert und das habe ich versucht halt auch wieder mal in meinem Leben komplett zu integrieren.
Sehnsucht, muss man im Radio dazu sagen, wir haben ja keine Untertitel. Sehnsucht, ja. Heimat, wird im Titel mit Doppel-E geschrieben. Genau. Eine Hommage an den See, wo Sie leben, den Bodensee. Was haben Sie denn dort jetzt gefunden?
Also wir hatten schon immer familiäre Wurzeln hier, also ich und meine Frau vor allem. Ich bin hier an einem anderen See, sage ich jetzt mal, am offenen Meer aufgewachsen in Mombasa, Kenia. Ich habe hier schon immer das Gefühl von Heimat verspürt, diese Einfachheit. Das war für mich immer so wie eine Glosche, die hier über dem See war, wo Zeit noch ein Zeitgefühl war. Und das habe ich hier immer wieder in gewissen Sequenzen erlebt. Und ich kann es nicht sagen, aber ich habe für mich immer manifestiert, dass ich hier irgendwann mal leben möchte. Und das war auch ein Prozess mit der Veränderung, das andere Berufliche loszulassen. Das war ja auch mitten in der Corona-Zeit, wo ich dann auch dankenderweise, ich sage jetzt mal, einer von denen war, der das geschätzt hat, runterfahren zu dürfen. und dann auch wieder so ein bisschen den Blick für das Wesentliche zu bekommen. Und hier am See habe ich mich einfach gesehen, ja, und insofern ist das dann schon ein Stück Weg, bis wir dann auch schlussendlich hier angekommen sind.
Was bedeutet das denn kulinarisch? Also weg von der Sterneküche hin zu einer bodenständigen Küche. Was ist da so Ihr Konzept?
Also ich habe sprichwörtlich habe ich meine Kochjacke an den Nagel gehängt. Also nicht, weil ich nicht stolz auf meinen Beruf bin, sondern weil ich gesagt habe, ich tausche das gegen Hemd, Hut und Lederschürze ein, weil das meinem Naturell entspricht und weil ich mich irgendwo zwischen Landwirtschaft und Küche gesehen habe. Ne? Ich habe ja mich auf dem Weg dorthin, bis wir an den See gekommen sind, auch mal ausseitig einen biologischen Hof gesehen und mich versucht wiederzufinden, indem ich meine Hände in was Greifbares in die Erde stecke und für mich gespürt habe, ja, genau dazwischen irgendwo liegt mein Weg, vielleicht auf einem Bauernhof, wo ich dann das Lebensmittel wieder wachsen sehe und daraus, aus dem, was mich umgibt, wieder die Freude schöpfe, am Kochen Spaß zu finden. Und das ist es eigentlich auch, was mich heute antreibt oder was mein Konzept ist. Ich koche ja auf einer alten Küchenhexe, habe ich angefangen ursprünglich zu kochen. Das hat mich wieder geerdet. Also Küchenhexe, muss man dazu sagen, ist ein alter Holzherd, wie es vielleicht früher zu Omas Zeiten oder teilweise auch noch heute in moderner Form oder alter Form in den Küchen stand. Und darauf sehr reduziert mit dem, was mich umgibt, bis auf die Gewürze. Weil ich sage immer, die Gewürze sind der älteste Handel der Welt und für mich die Gerichte interessant zu gestalten, damit einfach ja kulinarisch Emotionen zu wecken, die Leute dafür zu begeistern, sich lokal zu orientieren und gewisse Dinge loszulassen. Zitrone wird man bei mir in meinen Gerichten nicht unbedingt finden, außer sie wächst direkt hier im heimischen Garten. Ich sage ja auch immer dazu, ich bin kein kulinarischer Extremist, aber ich möchte gerne Blickwinkel schaffen, was möglich ist, loszulassen und wie man sich an der Einfachheit des Lokalen erfreuen kann.
Also Produkte aus der Region. Ich will nochmal zu der Küchenhexe nachfragen. Also das ist ein Holzherd. Sie haben natürlich mit Hightech-Geräten gearbeitet in der Spitzengastronomie. Ist man da nicht auch ein bisschen eingeschränkt mit so einem Holzherd?
Eingeschränkt? Mich hat es befreit, muss ich sagen, weil ich muss ja dann damit zurechtkommen, was ich darauf zubereiten kann. Natürlich kommen vielleicht elementare Dinge dazu, dass ich da auch mal einen Stabmixer benutze, um was zu mixen. Aber mir geht es eigentlich eher um die haptische Einfachheit, die ich auf dem Herd habe. Ich habe keine Möglichkeit, irgendeinen Knopf zu drehen, sondern ich kann es nur durch die Befeuerung des Herdes und die Lokalisierung auf der Herdplatte, wo jetzt die etwas niedrigeren Temperaturen sind, damit zu arbeiten und auch ja dem Gefühl ein Stück weit zu überlassen, ne, und nicht auf ein Programm zu drücken, sondern zu wissen, okay, das, was ich da mache, das braucht 100% Gefühl. Und das hat mir auch einfach ein Stück weit wieder so die Freude zurückgebracht.
Also Sie kochen ohne Rezept, wenn man so will. Sie haben es ja auch gelernt. Was machen denn so Leute wie ich, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben?
Ja.
Ich bin doch verloren ohne Rezept. Wie soll das gehen?
Also ich wollte nicht nochmal ein Kochbuch machen, von denen es ja schon ganz viele gibt, sondern es ist ja ein Koch- und Sachbuch. Und es ging mir eigentlich darum, Inspiration zu schaffen. Ne? Und wie Sie das erzählen, verstehe ich das total. Man braucht teilweise gewisse Anleitungen. Ich versuche das mit wenigen Produkten, wenigen Lebensmitteln greifbar zu machen. Meine Küche ist insofern keine Wissenschaft, sondern es bedient sich immer noch an einfachen handwerklichen Tätigkeiten, die halt einfach den gewissen Twist drin haben, die einem vielleicht eine Inspiration mitgeben, selber mal mutig zu sein, irgendwie eine gewisse Röstung oder eine gewisse Säure reinzubringen oder ein gewisses Gewürz nochmal mit zu untermalen, aber trotzdem die Einfachheit beizubehalten. Das heißt, man wird vielleicht auch viele Rezepte, wenn man das braucht, ableiten können und die Idee aus meiner Inspiration ziehen können und sagen können, okay, jetzt bin ich mal ein bisschen mutig und probier das mal so in der Kombination aus.
Also Sie leben und kochen und arbeiten auf dem Stotzhof am Bodensee. Geben Sie doch mal ein Beispiel. Wie sieht so ein Gericht bei Ihnen aus? Was kochen Sie da mit den Produkten aus der Region?
Auf dem Stotzhof ist ja quasi kombiniert eigener Anbau und moderner Bauernhof in dem Sinne. Ich habe auch dort eine eingerichtete Küche, aber in Kombination auch mit meiner Küchenhexe, wo ich dann außen koche. Das ist eigentlich die beste Kombination aus Ursprung und Moderne. Und ich lasse mich heute, wenn ich neue Gerichte kreiere, lasse ich mich von der Natur inspirieren. Das heißt, ich stelle mich irgendwo aufs Feld, ich gehe zu meinen Partnern, lokalen Bauern. Das inspiriert mich und dann sage ich mir, okay, was mache ich heute? Ich habe heute Romanersalat auf dem Feld. Jetzt könnte ich einen normalen Salat machen. Dann mache ich einen gebratenen Romanersalat mit Röststoffen und mache dann eine Bärlauchmayonnaise mit gerösteten Sonnenblumenkörnern und verschiedenen Kräutern und Blüten drauf. Und dann habe ich ein eigenständiges, etwas anderes Salatgericht. Das ist dann vielleicht so ein bisschen das Unkonventionelle an der Idee, den Salat anders zu verarbeiten. Sind andere auch schon drauf gekommen. Aber ich versuche immer so ein bisschen meine eigene Identität in die Einfachheit reinzubringen.
Ihr Projekt heißt Kitchen Unplugged, mit dem Sie da unterwegs sind, mit Ihrer Küchenhexe, mit Holzherd, klar, keine Elektronik nötig. Fahren Sie dann da rum am Bodensee und kochen vor Ort? Quasi ein Streetfood, wenn man so will?
Genau, das hat sich ja schon so ein bisschen etabliert. Ich sag mal, hier am Bodensee, mal so ein Beispiel zu nennen, hatte ich mal ein größeres Projekt, auch als soziale Spende mal engagiert, dass wir gesagt haben mit verschiedenen Landwirten, wir pflanzen mal nur das an, was wächst, das gibt es dann an diesem Event. Und das heißt, wenn es nachher 200 Portionen oder 180 Portionen werden, das ist das, was wir zeigen wollen. Und dann hatten wir uns zusammengetan und dort ein Event ausgerichtet, hier direkt in Immenstadt am Steg, wo dann doch 2.000-3.000 Leute unterwegs waren, haben gesagt, okay, wenn es fertig ist, dann ist es fertig, aber wir kreieren ein Gericht nur aus dem, was wir aus der Natur schöpfen können. Und sprich, es gibt, was uns umgibt, ist quasi mein Leitsatz aus meiner Identität Kitchen Unplugged. Und die Leute sehen ja dann auch direkt, was ich mache. Das heißt, es besteht ja auch eine Emotion und dadurch gibt man sich dann auch oft mal zufrieden mit dem, was man hat. Und die Blickwinkel möchte ich gerne bei meinen Events schaffen, wenn ich mit meinem Holzherd, der auf Rollen geschweißt ist, unterwegs bin und mich an verschiedene Orte bewege.
Ich mache aktuell die Erfahrung in vielen Restaurants, dass die Preise enorm angezogen sind. Rohstoffe sind teurer geworden, klar. Man findet nicht mehr so viel Personal, auch durch die Corona-Zeit. Spüren Sie das auch?
Ich glaube, das, was unsere Gastronomie beschäftigen sollte, ist nicht, warum kommen denn keine Leute mehr? Diese Frage stellen sich viele. Aber es gibt genauso viele, die sich damit sehr positiv auseinandersetzen und sagen, ja gut, ich muss ein Stück weit aus dieser Ellbogengesellschaft ausbrechen. Ich muss die Leute auf eine Ebene bringen mit mir, wo wir das Gefühl haben, auf einer Augenhöhe zu arbeiten. Das heißt, was mir ganz wichtig ist mit meinen Mitarbeitern, dass wir uns gegenseitig Fehler zugestehen, dass wir wissen, es geht darum, Menschen mit Essen glücklich zu machen. Und insofern kann ich das jetzt für meinen Teil gar nicht mal so bestätigen. Natürlich habe ich auch meine Ups und Downs, aber wir versuchen das halt einfach, ich sag mal, Kulinarik eher in ein Lebenselement zu bringen und nicht nur als Arbeit zu sehen. Und ich glaube, das ist entscheidend für unseren Berufszweig, dass wir mit Menschen arbeiten und dass wir nur so auch Menschen einfangen können. Das heißt, begeistern können für unseren Beruf, der auch mit viel Arbeit zu tun hat.
Wie ist es denn bei Ihnen? Merken Sie auch, dass Leute vorsichtiger werden oder sagen, nee, das ist mir jetzt zu teuer oder nicht mehr so oft zu Ihnen kommen?
Ja, natürlich. Hatte ich auch schon vereinzelt mal, vor allem bei großen Events. Bei uns da auf dem Stotzhof gibt es dann diese klassische Afterwork, wo dann 300-400 Leute bei uns auf dem Hof sind. Und wenn dann mal einer kommt und sagt, ich soll ihm doch mal vorrechnen, wie ich denn auf meinen Preis komme, dann kann ich ganz selbstbewusst hinstehen, weil ich versuche, niemanden über den Tisch zu ziehen, sondern, wie Sie es gerade auch schon beschrieben haben, die Lebensmittelpreise steigen. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass das hier und da auch ausgenutzt wird, aber unsere Lebensmittel sind so direkt gesourced und so mit Handwerk verbunden, dass wir versuchen, faire Preise zu machen. Das heißt, wir versuchen nicht, irgendwas Üppiges zu gestalten, aber trotzdem hat das natürlich im Vergleich zu vorigen Preiskultur schon sichtbare Unterschiede und dann ist es absolut legitim, wenn sich auch jemand gegen uns entscheidet, aber ich kann auf jeden Fall dahinter stehen und sagen, dass unser Lebensmittel stimmt und dass wir einen fairen Preis machen.
Und es ist mehr als Kochen bei Ihnen, es ist auch eine ganze Lebenseinstellung, wie ich so raushöre, weg vom Überfluss, zurück auch zum kulinarischen Ursprung zu Produkten, die wirklich in der Region wachsen, da nicht lange Wege auch machen müssen und man da so ein heimisches Produkt auch wieder herstellen kann mit viel Kreativität.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, meine Familie, meine Frau und meine Tochter sind ein ganz großer Bestandteil dass ich diesen Weg gehen durfte. Und jetzt kann ich sagen, an der Stelle kann ich nur jeden dazu ermutigen. Wie soll ich sagen, ich musste dafür viele finanzielle Dinge loslassen. Ich hätte mich auch weitgehend zurücklehnen können und sagen können, ja, ich bleibe jetzt in diesem Fahrwasser. Aber ich habe mich entschieden, den Bürostuhl gegen was Greifbares einzutauschen. Dafür muss ich Kompromisse eingehen. Die sind auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aber ich kann nur sagen, es hat mir und meiner Familie mehr Lebensqualität gebracht.
Die Sehnsucht nach der Heimat am Bodensee gestillt. Herr Enchelmeier, alle unsere prominenten Gäste haben auch einen Musikwunsch frei. Und Ihrer kommt nicht vom Bodensee, der kommt von einer Band aus Köln, Annemai Kantereit.
Genau.
Und der Titel heißt Ozean. Was verbindet Sie damit?
Den habe ich ausgesucht, weil es für mich ein Stück weit auch Therapie war, dieses Buch Sehnsucht Heimat zu schreiben und ja, so ein bisschen die Vergangenheit in dem Sinn nicht zu vergessen, aber loszulassen und an einen Ort zu kommen, wo man glücklich sein darf. Und das ist der Bodensee für mich.
Sehr gut. Wir hören jetzt den Song und ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Enchelmeier.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.